Ja, wir möchten heute einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte anschauen, und zwar in Kapitel 8, Vers 26. Vielleicht lesen wir den gerade am Anfang einmal. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Da heißt, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin von Äthiopien, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber war, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und so weiter. Bis hier einmal. Den Abschnitt kennt ihr, aber wir haben heute keine Taufe. Den liest man immer gern zur Taufe vor, diesen Abschnitt. Dann auch, weil dieser Kämmerer von Äthiopien sich dann in der Folge auch bekehrt, nachdem der Philippus das Evangelium erklärt, und er lässt sich dann sogleich taufen. So geht die Geschichte weiter. Aber das ist nicht unser Thema heute. Nicht die Taufe. Ein ganz anderes Thema. Das Thema heißt Führung Gottes. Man könnte sagen, Führung Gottes im Alltag. Und ich möchte es mal vergleichen, ja, mit der Arbeitsstelle. Wenn du morgen wieder in deine Arbeit gehst, ich hoffe, du hast jetzt keinen Urlaub, dann überlegst du halt, wenn du in 2 Wochen wieder zur Arbeit gehst, wie wäre es, wenn du nicht in dein Büro gehst oder nicht auf deinen Arbeitsplatz, sondern du denkst jetzt, schöne Sache, ich laufe jetzt einfach mal in der Firma rum, was es sonst noch so gibt, was man sonst noch so tun kann, ja. Gehe ich vielleicht dann, also bei mir, ich arbeite in einem Industriebetrieb, gehe vielleicht nicht in mein Büro, sondern gehe an eine Maschine und schaue, was der so macht. Und denke, kann ich dir helfen? Oder ich gehe in die Qualitätskontrolle und schaue, was die so tun. Ganz interessant, gell? Ist ja super, mal andere Sachen sehen als in seinem Büro. Gell? Oder dann gehe ins Chefbüro rein und sage, was machst du so, Chef? Gell? Und überlegen halt so einfach so, was so unten. Dann sehe schon eins. Oh, schönes Wetter heute, bei uns hat es einen Baggersee in der Nähe. Ich könnte ja schwimmen gehen. Wäre ganz nett so. Und dann leg mir einfach den Rest vom Nachmittag an den Baggersee. Einfach weil schön Wetter ist. Was meint ihr, würde mein Chef so zu mir sagen? Würde es dem gefallen? Weiß nicht. Das ist eine skurrile Vorstellung, macht natürlich niemand. Ja. Macht niemand. Aber wir Christen machen das manchmal als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus. Ja? Wir leben einfach so unser Leben und tun das, was uns gerade so in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, vielleicht das Bild hinkt vielleicht an manchen Stellen, aber ich denke, im Großen und Ganzen stimmt es schon so. Ja? Stell dir das mal vor, du machst das, was dir gerade in den Sinn kommt. Das wird nicht lange gut gehen. Wird irgendwann einmal dein Chef zu dir kommen und sagen, du, pass mal auf, ich habe dich eingestellt, dass du dies und jenes machst. Ja, ich habe dich eingestellt, dass du für mich an der CNC-Maschine arbeitest und nicht hier einfach durch die Gegend läufst. Ja. Klar, die Firma funktioniert, würde nicht funktionieren. Wenn jeder, jetzt stell dir mal vor, in einer Firma 140 Mann, 160 Mann, so wie bei uns, arbeiten, jeder wird plötzlich jetzt auf die Idee kommen, wir laufen einfach an der Firma rum und gucken, was so die anderen machen. Verrückt. Am Ende vom Tag würde nichts dabei herauskommen. Kein gutes Produkt, wo dann ein Kunde von uns einsetzen kann. Im Gegenteil, es wird nichts gearbeitet werden. Ja. Oder vielleicht würden die Leute Dinge tun, für die sie gar nicht geeignet sind. Ja. Aber ich denke, im Reich Gottes ist es ähnlich. Ja. Wir haben einen klaren Auftrag von Gott bekommen, ja, als wir uns bekehrt haben. Ja. Und ich weiß mir noch, als ich mich bekehrt habe, das war super. Da war ich voll enthusiastisch. Da war ich so richtig voll Elan, das zu tun, was der Herr mir sagt. Ja. Ich war bereit. Ich war bereiter, als man nur sein kann. Ja. Und manchmal denke ich, dieser Enthusiasmus und auch diese Bereitschaft, Gott zuzuhören, auch zu hinterfragen, was will er denn von mir, der fehlt mir manchmal. Und ich habe mir gedacht, ja, ist tatsächlich so wie in diesem Bild, wo ich vorhin erklärt habe, manchmal tue ich das, was mir in den Sinn kommt, nicht das. Und ich hinterfrage nicht das, was der Herr eigentlich von mir will. Und das ist eigentlich schlecht. Das ist schlecht für die Firma Gottes, wenn ich jetzt mal so das vergleichen will, das ist schlecht für das Reich Gottes. Und nebenbei gesagt, ist es auch schlecht für mich. Ja. Und ich möchte mit uns mal diesen Abschnitt einmal unter diesem Gesichtspunkt einfach lesen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Mensch etwas tut, wofür er von Gott nicht die Gaben, wofür er von Gott nicht die Talente bekommen hat, gibt es nichts Schlimmeres. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest einen Job ausüben, der dir überhaupt nicht liegt. Ja. Stell dir mal vor, du jetzt sagen wir mal einfach, du bist ein Mensch, der ist sehr filigran gebaut, hat schwache Gelenke, keine so starken Muskeln wie jemand anders und der wird jetzt auf die Baustelle geschickt und muss da Baustall hin und her tragen. Das geht einfach nicht. Dann bist du nach 3-4 Tagen bist tot. Geht nicht mehr. Stell dir mal so einen kräftigen Bauarbeiter vor, der vielleicht in seiner Freizeit Fitness auch noch macht, und den setzt du jetzt an den Computer. Und der muss da diese kleinen Tasten bedienen. Und der ist ein total praktisch veranlagter Mensch, der soll jetzt anfangen, irgendwelche Zahlenkolonnen zu schreiben, damit der Chef sieht, wie gut oder wie schlecht seine Firma funktioniert. Der tätsch den kaputt machen. Es geht nicht. Und ich bin überzeugt, wir, die wir den Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wir haben einen ganz bestimmten Auftrag von ihm bekommen. Und er hat uns befähigt zu diesem Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag ausfüllen, dann geht es uns gut, dann merkt man, wir arbeiten unserem Auftrag gemäß. Gell? Und wenn wir ein Mensch sind, der geschaffen ist, in der Gegenwart Gottes zu leben, und tun es nicht. Also ich rede jetzt von Menschen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und du lebst nicht in seiner Gegenwart. Dann ist es nicht gut für dich. Ich möchte jetzt mal diesen Text einmal so anschauen. Unter diesem Gesichtspunkt, den wir gerade erörtert haben. Da heißt, dass ein Engel des Herrn zu einem gewissen Philippus redet. Und er sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Wer war der Philippus? Vielleicht wissen es einige von euch. Der Philippus ist ein paar Kapitel vorher, ist der bestimmt worden, als Diener in der Gemeinde in Jerusalem zu fungieren. Das heißt, er sollte schauen, da haben die immer zusammen gegessen, das muss eine große Menschenmenge gewesen sein. Und da haben die Menschen gesucht, die Gott total treu waren, und hier diesen Dienst zu beaufsichtigen, und der Philippus war einer von ihnen. Das war also ein Mensch, der war Gott total treu ergeben. Und den hat Gott hier offensichtlich benutzt. Ja, und das ist eine ganz schöne Sache. Er hat eine grundsätzliche Bereitschaft gehabt, Gott zu dienen. Und jetzt heißt hier, dass ein Engel des Herrn zu ihm geredet hat, zu diesem Philippus. Da möchte ich jetzt ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Also hier mal kurz halten bei dem Philippus. Und jetzt redet hier ein Engel zu Philippus. Jetzt möchte ich ganz kurz ein bisschen was zu Engel sagen. Da könnten wir mal vielleicht eine extra Predigt mal drüber machen, wer Engel sind und was die für Aufgaben und Funktionen haben. Engel sind Wesen, die im Normalfall nicht auf der Erde zu sehen sind, aber auf alle Fälle keine so kleinen, dicken Babys, die so Flügel am am Rücken haben, wie man sie manchmal so in so Kirchenmalereien sieht, gar, sondern Engel sind eigentlich eher sehr mächtige und sehr furchtbare Wesen. Gar. Wir lesen davon im Alten Testament, dass ein Engel eine Armee von Assyrern, 185.000 Soldaten, besiegt hat. Ja. Ein Engel. Ja. Und es gibt sehr viele davon. Der Herr Jesus hat davon gesprochen, dass er sofort hätte 12 Legionen. Und eine Legion hat, ich habe es vergessen, aber mehrere tausend Mann, Engel hätte herbeirufen können. Also, es gibt viele Engel. Engel sind dienstbare Geister, wie es im Hebräerbrief heißt, und die dienen Gottes Zwecken. Aber eben nicht immer sichtbar. Manchmal sind sie sichtbar, und das ist ganz interessant, da gibt es ein paar Stellen darüber. Zum Beispiel, als dieser Cornelius, der Hauptmann, wird in der Apostelgeschichte auch ein bisschen beschrieben, zu dem ist ein Engel gekommen. Ja, und es muss so gewesen sein, das war nicht ein Mensch, also er hat ihn ganz klar als Engel Gottes erkannt. Also es muss eine Art Vision gewesen sein. Dann gibt es in Kapitel 12 noch die Rede. Da hat ein König, der Herodes, hat sich erhoben und ja, da haben die Menschen ihm zugerufen. Ja, das ist kein Mensch mehr, das ist Gott, der Herodes. Ja, und der Herodes hat kein Widerwort gehabt. Ja, und dann heißt, weil er dem nicht widersprochen hat, ist ein Engel Gottes gekommen, der hat ihn geschlagen und er war tot und ist von Würmern zerfressen, vom Wagen gefallen. Also furchtbare Sache. Dann reden wir in Kapitel 12 eine viel schönere Sache noch. Als der Petrus im Gefängnis war, das war einer der Apostel, ist da ins Gefängnis geworfen gekommen, weil er Jesus verkündet hat. Und da lesen wir, dass plötzlich mitten in der Nacht neben dem Petrus ein Engel gestanden ist. Der Petrus hatte Ketten um seine Fußgelenke und Arme. Und dann heißt, dass der Engel zu ihm sagt, steh auf, komm mit. Und das heißt dann, dass die Ketten von seinen Gliedern gefallen sind und dass er hat gedacht, er träumt. Lesen wir so, er dachte, er träumt, ja, und er steht auf und geht mit dem Engel durch das ganze Gefängnis durch, wo die ganzen römischen Wachen sind, also, und die waren sehr gut bewacht. Ja. Niemand merkt was, er geht raus, als er auf der Straße ist, verschwindet der Engel, ist nicht mehr da. Und der Petrus sagt, was ist jetzt los? Ja? Und er geht nach Hause, geht in das Haus, wo die anderen Jünger sich versammeln, klopft an und freut sich und ist frei. Ja? Und alle freuen sich. Also ein Engel, sichtbar wie ein Mensch. In Kapitel 27 redet zum Beispiel der Paulus, als sie auf diesem Schiff sind, auch davon, dass ihm in der Nacht ein Engel erschienen ist, der ihm gesagt hat, dass sie auf diesem Schiff, das in einem Sturm war, nicht umkommen werden. Und er teilt es den anderen dann mit. Also Engel sind Wesen, die wirken manchmal im Verborgenen. Engel sind aber auch Wesen, die manchmal auch sichtbar auftreten. Und ihr erinnert euch vielleicht die Geschichte in den Evangelien. Da heißt es mal, hat der Herr Jesus erzählt, dass er etliche von euch auch Engel beherbergt haben. Vielleicht sogar. Also wenn jemand anderem etwas Gutes tut, dann kann sein, Gastfreundschaft geübt hat, dass du vielleicht sogar Engel beherbergt hast. Also Engel sind auch durchaus als Menschen auch aufgetreten. So weiter mal so ganz kurz zu diesem Exkurs Engel. Hier war es offenbar so, dass ein Engel des Herrn zu dem Philippus geredet hat. Also vielleicht ähnlich wie bei dem Paulus. Ja. Vielleicht nicht unbedingt sichtbar, vielleicht in einer Vision. Und der Engel redet zu dem Philippus. Und der Philippus, haben wir ja vorhin gehört, das war ein Mensch, der war bereit, Gott zu dienen. Und dann bist du auch bereit, das Wort Gottes zu hören. Und das ist das Thema ja für uns heute. Wie kannst du überhaupt die Führung Gottes erlangen? Ja? Und das ist die Grundvoraussetzung. Du musst bereit sein, Gott zu dienen. Du musst bereit sein, Gott in deinem Leben anzuerkennen. Du musst bereit sein, Gott überhaupt zu hören, hören zu wollen und dann auch ihm dienen zu wollen. Und wenn du das tust, dann kannst du Aussagen und Gebote von Gott erkennen in deinem Leben. Ich war neulich auf einem ganz interessanten Vortrag.
Das ist jetzt ein Handy.
Der Wissenschaftler, der hat es erklärt, der hat gesagt, früher hat man gesagt, Ich glaube nur, was ich sehe. Jetzt haben wir natürlich eine ganz blöde Zeit, da stimmt dieser Satz nämlich nimmer. Und er hat die ganz tolle Idee gehabt, er hat gesagt, jetzt nehmen wir mal diesen Raum vor mir, hat er gesagt, diesen Kubikmeter Luft. In diesem Kubikmeter Luft ist ganz viel Musik. Da ist vielleicht ein Telefonanruf, da ist vielleicht ein Stream von einem Video, aber ich sehe den nicht. Ist er da? Ja. Wenn ich jetzt mein Handy einschalte, ich gehe auf YouTube und ich rufe irgendeinen Livestream ab, dann ist der genau in diesem Kubikmeter Luft drin. Interessant, oder? Ich sehe ihn aber nicht. Aber er ist da. Aber ich muss natürlich mein Handy auf Empfang haben. Ich muss meine mobile Daten auf Empfang haben. Und ich möchte es mal vergleichen, und der hat es damals gemacht, ja, auch mit uns. Sind wir auf Empfang, wenn es um Gottes Worte geht? Sind wir auf Empfang, wenn es um seinen Willen geht? Sind wir bereit dazu? Wenn wir das nicht sind, wenn wir nicht auf Empfang sind, wenn wir sagen, ach, hier in der Welt gibt es so viele tolle Sachen, da gibt es ja auch eine Arbeitsstelle da unten in der Produktion, dann laufe ich mal da runter. Also wieder dieses Bild von vorhin mit der Arbeit. Da muss uns ganz klar sein, wenn ich nicht an dem Platz bin, wo mich Gott hingesetzt hat, und jeder von uns hat einen Platz hier in diesem Leben, jeder von uns hat einen Platz in diesem Leben, bei der Arbeit, beim Studium, in der Schule, in der Familie, hier in der Gemeinde. Gehst vielleicht spazieren, vielleicht machst du Sport mit jemandem zusammen. Das ist dein Platz, wo dich Gott hingesetzt hat. Und das ist der Platz, wo du die Befehle von ihm empfangen kannst, wo du Gebote von ihm bekommen kannst, wo du von ihm mitgeteilt bekommen kannst, was er für einen Willen für dein Leben hat. Und zwar nur da. Nur da. Und wir müssen das, denke ich, annehmen. Wenn wir es nicht annehmen, wir sagen, und wir machen so die eigenen Dinge, die eigenen Ideen verwirklichen. Weißt, da gibt es viele Dinge. Du kannst dich mit vielen, vielen, vielen Dingen in deinem Leben beschäftigen. Ja. Aber ob das wichtig ist, ob das gut ist und ob es Gott gewollt ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe neulich mal wieder so ein cooles Bild gesehen. Das kennt ihr bestimmt. Ich habe es jetzt mir die Mühe leider nicht gemacht. Stell dir mal ein Gefäß vor, so wie das Glas Wasser hier. Es war ein Professor, der hat dieses Bild genommen, hat seinen Studenten vorgezeigt. Und er hat in dieses Gefäß, das war ein größeres Gefäß, große Steine eingefüllt, bis an den Rand oben. Dann hat er gefragt, ist das Gefäß voll? Dann hat er gesagt, klar ist es voll, logisch, bis an den Rand mit Steine gefüllt. Dann ist er hergegangen und hat so kleine Steine reingefüllt. Zack, 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 zack. Und die haben sie alle so ein bisschen gewackelt und ein bisschen gerüttelt. Und dann waren die kleinen Steine da drin. Und hat er gefragt, ist das Gefäß jetzt voll? Hat so ausgeschaut. Und sie hat gesagt, ja. Bärbel schüttelt den Kopf. Natürlich war es nicht voll, weil jetzt ist er mit Sand gekommen. Mit so ganz so Quarzsand, weißt du, der geht in jede Ritze rein. So, so zack, zack, zack. Die Studenten, oh ja, mein. Klar, haben wir jetzt nicht dran gedacht und so. Und dann hat er es auch wieder ganz oben aufgefüllt mit diesem Quarzsand. Ach, da ist es jetzt voll. Ja, jetzt ist es voll, haben sie gesagt. Und dann ist er mit was ist er gekommen? Mit Wasser. Hat dann Wasser eingefüllt. Und natürlich ging das Wasser noch rein, weil selbst zwischen diesem feinen Quarzsand ist für Wassermoleküle Platz. Aber er hat gesagt, wenn du jetzt hergehst, und da ist er jetzt auf den Quarzsand zurückgekommen, wenn du jetzt hergehst und füllst in deinem Leben zuerst diese kleinen, unwichtigen Dinge, wie diese Quarzsandstückchen rein, und machst das ganz voll, und machst das ganz voll, da ist kein Platz für die wichtigen Dinge. Weißt du, diese großen Steine, die als Gerüst, die als Armierung für dein Leben gelten. Und da ist zuallererst einmal Gott, da ist Familie, da sind Kinder. Weißt du, wichtige, sinnvolle Dinge in deinem Leben. Wenn du zuerst dein Leben mit unwichtigen Quatsch füllst, dann ist kein Platz mehr oder ist ganz schwierig, Platz zu finden für diese wichtigen Dinge. Und ich denke, wenn wir das in unserem Leben machen, dann ist es schwer, Gottes Gebote, Gottes Willen und Gottes Führung in unserem Leben zu erkennen. Ja. Philippus war so jemand. Der war bereit, der war absolut bereit, Gott nachzufolgen. Er war jemand, so wie es im Galaterbrief heißt, vielleicht könnt ihr euch den Vers einmal merken. Es war ein Taufvers von einer, ja, von einer Frau, wo wir damals in Amerika kennengelernt haben, und ich fand es so toll, wo die ihr Zeugnis erzählt hat. Da heißt in Galater 2, Vers 20, und nicht mehr, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Also nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte Christus in meinem Leben groß werden lassen. Weißt du? Und diese Bereitschaft hat der Paulus gehabt, diese Bereitschaft hat der Philippus gehabt. Und diese Bereitschaft habe auch ich direkt nach meiner Bekehrung gehabt. Da hätte mir jemand sagen können, egal was, reise heute sofort nach Indien ab und werde da Missionar. Ich hätte es sofort gemacht. Gell? Heute würde ich überlegen. Gell? Klar, ich habe jetzt natürlich schon Familie, Frau, muss ich natürlich mit meiner Frau abstimmen, und das ist ja richtig so. Gell? Ein Christ ist nicht unverantwortlich. Aber was will ich damit sagen? Diese grundsätzliche Bereitschaft, die muss da sein. Und dann kann ich zuhören. Weil das, was der Engel hier dem Philippus gesagt hat, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Vielleicht hat der Philippus den Weg gekannt. Und es heißt nämlich, wie war der Weg? Öde. Also ich muss wohin gehen, wo es öde ist. Das ist nicht schön, das ist ja Wüstengegend. Was soll denn da? Verstehst? Gott gibt dir einen Auftrag, mach das und das. Red doch mal mit deinem Kollegen. Oh, mit dem? Der ist öde. Mit dem kann niemand reden. Der ist nicht gut zu haben. Der tut einen mit nicht so netten Worten oft belegen und der fährt schnell aus der Haut. Und was weiß ich. Aber wenn Gott das zu dir sagt oder ein Engel, weißt du, wenn du hörst, du hast den Eindruck, du machst morgens deine Zeit, wo du im Wort Gottes liest und liest vielleicht gerade auch die Geschichte oder irgendwas anderes, dann betest du und irgendwie hast du den Eindruck, der kommt immer der Kollege in deinen Kopf. Ja, dann redet jemand zu dir, dann redet Gott zu dir und sagt, schnapp dir mal den Kollegen. Weißt du, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil da gehören ja zwei Dinge zusammen. Einfach so mit dem Kollegen zu reden ist gut. Man soll zu jeder Zeit das Wort Gottes sagen. Das ist okay. Das steht auch in der Bibel. Aber das Allerbeste ist, wenn Gott in dem Herzen von diesem Menschen arbeitet, wenn er den vorbereitet. Und dann tut er zum Arbeitskollegen, der Christ ist, der ihm gehört, in der stillen Zeit, wenn er sie hoffentlich gemacht hat, in der Früh reden und sagt, du, heute ist der bereit. Heute ziehe ich an ihm. Heute arbeite ich an seinem Herzen. Und heute hast du die Gelegenheit, mit diesem Menschen, der nicht so einfach ist, zu reden. Und er wird bereit sein. Weißt du? Wie war es denn hier bei dem Philippus? Der Philippus ist hier zu jemand geschickt worden, zu dem er normalerweise keinen Zugang hat. Wer war das? Der kommt dahin, in Vers 27, der ist ein Äthiopier, das sind schwarze Menschen, also Juden sind weiß. Äthiopier sind knallschwarz. Ja. Also schon mal hier ein bisschen ein Problem. Die gehen normalerweise nicht miteinander um. Aber der Äthiopier war ein Minister, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake. Und wir hören, was der für eine Macht hatte. Der ist über den ganzen Schatz, also war Finanzminister, vielleicht könnte man heute sagen, vielleicht ein bisschen mehr noch, von dieser Königin von Äthiopien gesetzt worden. Also das war sowas wie der zweite Mann im Staat, könnte man sagen. Ja. Wann hast du als einfacher Mensch, als Jude in dem Fall, die Möglichkeit, mit so jemand zu reden? Wie heißt der neue Finanzminister Olaf Scholz? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt den Eindruck, ich muss mit dem Olaf Scholz reden. Oh, hast du schon mal probiert, einen Finanzminister zu erreichen? Oder der alte Schäuble oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, da hättest du nicht durchkommen. Da hättest du irgendwo scheitern. Du hättest wahrscheinlich nicht mal zum Vorzimmer kommen. Ja. Also keine Chance. Aber er hatte den Auftrag von Gott. Und Gott hat alles vorbereitet. Gott sagt, du pass auf, jetzt gehst du dahin. Ein blöder Platz, der ist öde. Blöder Kollege, redet so blöd. Wer bist du, dass du beurteilen kannst, was Gott dir gerade eben gesagt hat, ob das gut oder schlecht ist? Wir können das gar nicht beurteilen. Schön wäre es, wenn wir ihm einfach vertrauen. Weißt? Wir haben ihm unser Leben anvertraut, aber bei so einfachen alltäglichen Dingen, wo eigentlich unser Job sind, vertrauen wir ihm oft nicht. Gar. Du hörst deinen Kollegen, mach das, ja. Wir machen es oft nicht. Gar. Und das Erste, was er von uns verlangt, geh hin. Und das finde ich das ganz Skurrile noch. Lest einmal den Vers 39. Da lässt der Kämmerer sich ja taufen, also der bekehrt sich aufgrund des Gesprächs mit dem Philippus und aufgrund der Textpassage, wo er vom Propheten Jesaja gelesen hat. Und da heißt in Vers 39, als sie aber aus dem Wasser herauskamen, also Philippus und der Äthiopier, der hat ihn getauft, was passiert da? Entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, aber er zog seinen Weg mit Freuden. Also weggebeamt sozusagen. Und es heißt, der Philippus fand man zu Aschdod. Das war ganz weit weg von diesem Gazastreifen da. Ganz weit weg. Was wir uns wünschen würden, wäre, dass der Vers 39 am Anfang steht. Weißt? Gott muss uns wohin beamen? Sinn. Und jetzt sind wir da. So. Wunderbar erschienen. Jeder glaubt uns, was wir sagen und so. Und jeder sieht, wir sind Beauftragte von Gott. Nee. So funktioniert das nicht. Gott möchte, dass wir ein vorbereitetes Herz haben, dass wir bereit sind, ihm zu dienen. Und wenn wir das haben, und er prüft es, er sagt zu dem Philippus nichts mit beamen, er sagt, geh hin. Also das war schon ein Marsch für den Philippus, da musste er erstmal hingehen. Und es war nicht so um die Ecke. Und das macht oft Gott, gell? Weißt du? Er macht etwas, was Ausbildern, wenn sie Auszubildende haben, was die Ausbilder machen müssen. Das heißt, wir müssen es schaffen, eine Motivation in den Auszubildenden zu generieren. Wir zeigen ihnen, wie was geht. Aber wir nehmen ihnen die Arbeit nicht ab. Sondern wir zeigen ihnen, wie die Arbeit geht und lassen sie dann machen. Und irgendwann mal stehen wir daneben, schauen zu und sagen, wie es geht und wie es besser geht. Und irgendwann mal gehen wir ganz weg. Und dann machen sie das ganz allein. Ja. Und wir kommen vielleicht und schauen nochmal. So wäre es ideal. Und so macht es Gott auch mit uns. Weißt du, er will schon, dass du auch was dazu tust. Aber diese Bereitschaft, die kann da nicht weggenommen werden. Ja. Seid bereit. Ich denke, dass wir überall Zeugen sind. Für was soll man denn bereit sein? Naja, wir haben schon Aufgaben bekommen. Wir sollen bereit sein, Zeugnis zu geben für die Hoffnung, die in uns ist. Jederzeit jemand über die Hoffnung, die in uns ist, Verantwortung geben zu können. Das heißt, wir sollen dem erklären, warum geht es dir so gut? Guck mal, deine Kinder, die laufen einigermaßen normal hier in der Gegend rum. Ja? Du scheinst immer glücklich zu sein, was nicht immer stimmt. Ja? Man hat ja auch seine Probleme und Sorgen, aber es wirft dich nicht so einfach um. Ja? Und dann kannst du mit jemand drüber reden. Weißt? Und das ist auch das, was der Herr von uns will. Ja? Er will, dass in unserem Herzen eine Bereitschaft ist, diese wunderschöne Rettung, die uns der Herr Jesus Christus geschenkt hat, und dieses erfüllte Leben, was er uns dazu geschenkt hat, auch jemand anders zu ermöglichen. Und das hat der Philippus einfach genommen. Ja? Der hat da diesen Auftrag gehabt und der ist da runtergegangen, der ist zu diesem öden Ort gegangen, er stand auf, ging hin und dann sieht er da diesen Äthiopier. Und das Erste, ich weiß nicht, was dem durch den Kopf gegangen ist, also mir wäre jetzt durch den Kopf gegangen, ups, weil der Äthiopier, der reist ja nicht alleine, weißt, der tut ja jetzt nicht da so allein in seiner Kutsche und vorne vielleicht nur ein Kutscher, sondern die haben meistens dann so richtige Karawane gehabt, da Soldaten, die da links und rechts da mitgeritten sind und so weiter. Also das war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich habe da sofort Zugang zu dem gehabt. Und das wird wahrscheinlich sein erster Gedanke gewesen sein, wie soll ich jetzt da Zugang haben? Oder vielleicht unterschätze ich auch den Philippus. Und der Philippus war einfach klar, Gott hat mir da hingeschickt, dann würde das auch möglich machen, dass ich mit ihm reden kann. Und das wäre schön. Weißt du, wenn wir Gott da manchmal einfach mehr Vertrauen schenken würden, dass er das alles macht. Er will von uns nicht mehr wie diese Bereitschaft. Was sieht er? Der Kämmerer, der war auf der Rückkehr von Jerusalem, der hat wirklich war jemand, der hat Gott gesucht. Das heißt, er war vorbereitet, wie dieser Kollege, wo vielleicht Gott vorbereitet hat, weißt du, in seinem Herzen. Der war vorbereitet. Er hat sogar so viel Geld gehabt, dass er sich eine Schriftrolle von Jesaja, eine Kopie, kaufen konnte. Ich meine, das konnte ein Normalsterblicher wahrscheinlich gar nicht machen. Der hat tatsächlich diese Schriftrolle gehabt und er war offensichtlich des Lesens kundig, dass er die in Griechisch, waren die damals Griechisch und Hebräisch, aber die war wahrscheinlich in Griechisch, weil das die Verkehrssprache war, liest die und er hat die offensichtlich laut gelesen. Er las den Propheten Jesaja. So, und jetzt kommt der Punkt. Jetzt liest er dann das und jetzt würden wir uns überlegen, ja, was sollen wir jetzt machen? Mensch, der liest jetzt den Propheten Jesaja. Und jetzt kommen wir wieder mit unseren eigenen Gedanken. Und da ist es manchmal gut, wenn du ein Gespräch mit einem Kollegen hast oder wenn du in eine Situation kommst. Red mit Gott drüber. Frag Gott. Leg ihm das hin, die Situation. Leg ihm wirklich die Situation hin. Und ich kann euch versprechen, ich mach's auch nicht immer. Oft fängt ja dieses Gedankenkarussell oben an, sich zu drehen. Was muss ich jetzt machen? Jetzt bin ich in der Situation und das sind die Soldaten und, Nein, red mit Gott drüber. Weißt, wenn du ein Gespräch hast, ich denke, dass das nicht schlimm ist, wenn du da kurz, während ihr da redet miteinander, vielleicht auch eine Pause, zu Gott redest und sagst, Herr, schenk mir da jetzt Weisheit, was ich sagen soll. Das, was der jetzt gesagt hat, damit komme ich gar nicht klar. Jetzt liest er den Propheten Jesaja, damit habe ich mir noch nie groß Gedanken gemacht, ja, über die Geschichte. Weiß nicht, dann red mit Gott drüber. Und Gott wird durch seinen Geist zu dir reden, was du sagen sollst. Ich habe schon oft so Situationen gehabt, weißt du, eine Kollegin, wo reinkommt und zu mir, also Sachbearbeiterin von mir, wo ich Vorgesetzter bin und sagt, mit meinem Kollegen, der mir zuteilt worden ist, komme ich überhaupt nicht klar. Und hat gesagt, das ist der allerletzte, also ich möchte jetzt nicht wiederholen, was sie gesagt hat, das ist eine, die ist sehr, die trägt ihr, wie sagt man, ihr Herz auf der Zunge, die sagt eher viel zu schnell was, bevor sie was überlegt. Und die hat einfach gebeten, dass sie den Vorgesetzten von ihr, den Kollegen von ihr wegtut, was sie nicht tun kann, weil der gehört zu den Technikern. Techniker und Kaufleute sind bei uns immer zusammen. Aber die heißen, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Der kommt mit niemand zurecht. Der hasst Frauen. Jetzt stehst du da und sagst, was soll ich jetzt machen? Da habe ich echt betet und habe gesagt, Herr, zeig mir, was ich da jetzt sagen soll. Ja. Zeig mir, wie ich mich verhalten soll. Klar kann ich zu ihr sagen, du machst deinen Job, du gehst auf deinen Platz, aber das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja. Ich habe wirklich gebetet, Herr, was soll ich da tun? Und dann ist mir irgendwie eingefallen, dass sie mit der schon mal über den Glauben geredet hatten, dass sie katholisch ist und aktiv ist, in der katholischen Kirche da immer wieder mal singt und so. Dann habe ich zu ihr gesagt, sie glauben doch auch an Gott. Wissen Sie, was das wichtigste Gebot ist? Ja? Und also hat sie gesagt, ja, das weiß ich schon, man soll einander lieben und so. Und habe gesagt, da gibt es eine Stelle im Korintherbrief, die hat sie nicht gekannt. Und da heißt, die Liebe unterstellt dem Nächsten nichts Böses. Und sie hat zu mir kurz vorher gesagt, heute Morgen ist er schon wieder reingekommen mit so einem Gesicht, wo er mich gesehen hat. Weißt du? Da hat gesagt, da steht, die Liebe unterstellt dem Nächsten nichts Böses, gell? Und genau das haben sie gerade gemacht. Woher wissen Sie, dass er vielleicht nicht Schmerzen an der Schulter hat oder keine Ahnung? Oder hat es ein Kreuz und deswegen guckt er so? Hat sie mir angeschaut und so. Ich habe schon gemerkt, okay, jetzt kommt sie ins Überlegen. Ja, überlegen, was sagst du jetzt noch, gell? Und dann ist mir eingefallen, ihr könnt mit ihr einen Handel machen. Und ich habe den Handel mit ihr, also ist mir eingefallen, ich sage jetzt, das war der Geist Gottes. Weißt? Ich habe da wirklich nur mal gefragt, Herr, wie soll ich jetzt weitermachen? Also jetzt habe ich sie an einem guten Punkt, aber wie können wir das jetzt praktisch lösen? Das muss ich auch irgendwie lösen. Und habe ich mit ihr einen Deal gemacht und der Deal war folgendes, ihr habt gesagt, so, ich bete jetzt 4 Wochen lang für sie, dass sie gut miteinander klarkommen, aber ich möchte, dass sie auch für ihren Kollegen beten, dass sie besser mit ihm klarkommen. Und auch für sich, dass sie das sehen können vielleicht, dass er nicht sie jetzt da gemeint hat. Und es war ganz cool. Die ist jetzt schwanger geworden, was sie sich riesig gewünscht hat. Und beim Abschiedsgespräch hat sie mir gesagt, ach Herr Thüne, das wollte ich Ihnen nur sagen. Der Kollege, der ist total nett geworden. Das ist der beste Kollege, den ich je hatte. Also ich fasse es jetzt zusammen. Ja, ich fasse es jetzt zusammen, ja. Und es war wirklich so. Und das war einfach, weil ich Gott gefragt habe, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich hätte auch, wie gesagt, sagen können, du gehst jetzt zurück und schaffst dein Zeug und das ist dein Kollege und mit dem musst du klarkommen. habe ich zum Glück nicht gesagt, gell? Und ich habe mit Sicherheit Situationen gehabt, wo ich das nicht gemacht habe. Aber das ist genau der Punkt. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Weißt du, diesen Wagen, wo von Soldaten bewacht ist, von diesem Minister, der diese Jesaja-Rolle liest, wo er vielleicht sich auch nicht so gut auskennt, gell? Und was macht er dann? Er macht's. Ich hätte jetzt auch diesen Gedanken haben können, ja okay, das ist Katholikin, aber nee, weißt du, hätte er jetzt auch wegschieben können, hat nicht weggeschoben. Philippus hat den Gedanken auch nicht weggeschoben. Der ist hinzugetreten. Und die, dankenswerterweise haben die Soldaten nicht angegriffen. Er hat auch eine Frage stellen können. Verstehst du auch, was du liest? Und er aber sprach: Wie könnte ich? Sagt dieser Minister zu ihm. Und dann, der ist so vorbereitet, dass er den Philippus sogar auf seinen Wagen aufsteigen lässt. Das wäre wie, wenn mich jetzt der Olaf Scholz in seine S-Klasse einladen täte, dass ich ihm das Evangelium erkläre. Weißt du, das ist so unwahrscheinlich. Das ist so unwahrscheinlich. Und es ist passiert. Das ist so unwahrscheinlich. Und Gott hat es dem gesagt: Tritt hinzu. Und dann tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Weißt du, und der Rest ist fast so selber passiert. Das ist dann auch unsere Verantwortung. Wenn dich Gott mal in diese Situation hineingebracht hat, da steht jetzt nichts mehr, dass der Geist ihm nochmal sagt: Stell ihm diese Frage oder so. Das war offensichtlich. Der liest da von dem Herrn Jesus Christus, der wie er im Jesaja, wie er dieser Mann ist, der Schmerzen, der ans Kreuz genagelt wird. Und dann war das für einen Philippus, zack, das ist der Einstieg fürs Evangelium. Und da brauche ich keine Vorgabe mehr. Ja? Sondern das war jetzt, da hat mich Gott reingestellt in die Situation. Und es ist ganz klar, und jetzt erkläre ich ihm das Evangelium. Ja. Und das alles nur, weil ich bereit war. Das alles nur, weil ich diesen Auftrag vom Herrn gefolgt bin. Weißt du? Und das ist unglaublich, gell? Ich denke, das ist das Entscheidende. Hören wir und sind wir bereit auf das Reden Gottes? Sind wir auf Empfang, sozusagen? Sind wir auf Empfang? Und das geht aber nicht einfach so, weißt du, einfach, dass du aus dem Bett aufstehst und zack, und dann gehst du deinen Weg, gell? Nee. Wenn wir lesen, was die junge Gemeinde damals in Jerusalem getan hat, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, das ist so ein Schlüsselvers, da heißt, vielleicht kann man den gerade mal ganz kurz lesen, sie verharrten aber, also die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und da heißt, sie blieben aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und den Gebeten. Was heißt das? Lehre der Apostel, also das, was die 12 Jünger Jesu ihnen gesagt haben. Ja. Heute kann man sagen, das Neue Testament, diese Lehrbriefe, weißt, lies das, was Gottes Wort ist. Unterwirf alles, was in deinem Leben ist, den Gedanken Gottes. Ja. Also lies. Dann hast du einen wunderbaren Filter, um Dinge einschätzen zu können. Weißt? Gott redet auch manchmal direkt durch sein Wort. Ich habe das öfter mal gehabt, ich weiß nicht, wem es schon mal so gegangen ist, liest in der stillen Zeit in der Früh irgendetwas, was dir einen Tag vorher passiert ist, und du liest da die Lösung dafür. Dann heißt es weiter, in der Gemeinschaft. Das heißt, wenn wir hier als Christen zusammenkommen, als Menschen zusammenkommen, die das Wort Gottes betrachten, dann haben wir ja auch Gemeinschaft, weißt? Dann können wir auch manchmal, dann kann einer dem anderen manchmal sein Engel sein. Weißt, jemanden Rat geben, der niedergedrückt ist. Weißt du, jemand weiß nicht, was er tun soll, und dann geht er zu jemand hin, der weiß, der hat das schon mal gehabt, so die Situation, und wie hast du das eigentlich damals gemacht? Und dann bekommt er von einem anderen Menschen, der auch Jesus nachfolgt, einen Rat. Das ist wahnsinnig wertvoll. Oder wir wissen, dass wir einander lieben, weil uns Jesus diese Liebe ins Herz geschenkt hat und wir eine Liebe haben, die wir wieder rausgeben können. Weißt du, dann da kannst du dich geborgen fühlen. Das ist diese Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes, diese Erinnerung. Was ist das Brechen des Brotes? Das ist das Gedenken an die Tat am Kreuz vom Herrn Jesus Christus. dass uns die Sünden vergeben worden sind in Jesus Christus. Das heißt, Brechen des Brotes heißt auch, ich nehme an dieser Vergebung teil. Ich vergebe anderen Menschen auch. Ich nehme nicht nur die Vergebung für meine Sünden in Anspruch, sondern ich vergebe dann auch wieder anderen Menschen. Weißt, ein Leben aus der Vergebung raus, das erlaubt nie, dass irgendeine Bitterkeit aufkommt im Leben. Weißt? Und in dem haben die gelebt. Und der vierte Punkt, und in den Gebeten. Mir ist es oft schon so gegangen, ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, ich denke mit Sicherheit, wenn du für eine Sache ganz arg betest, Gott gibt dir manchmal im Gebet direkt eine Antwort. Er gibt dir Ruhe über eine Situation. Du legst ihm das hin, vielleicht tagelang, und irgendwann schenkt er dir Ruhe über die Situation und du merkst, ja, so ist es. Und das ist auch Reden Gottes, das ist auch Reden durch den Geist Gottes. Gell? Und deswegen diese vier Punkte und unser Missionsauftrag, einfach rauszugehen, auch zu den Menschen, diesen Jesus zu verkünden, das sind eigentlich die Punkte, die der Herr will, dass wir in denen leben. Also wir haben einen klaren Auftrag. Und wenn wir in dem leben, so wie es der Philippus auch getan hat, dann sind wir bereit. Weißt du, dann können wir auch ganz konkret Aufgaben erfüllen, die wir von ihm bekommen haben. Dann sind wir wie treue Mitarbeiter, die von Arbeitgeber an einen bestimmten Platz gesetzt worden sind, wo wir etwas ganz Besonderes tun können. Und er sich auch freut, dass wir das tun. Und dankbar ist, dass er uns als Arbeitnehmer hat. Ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wir haben da eine gewisse Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung, die möchte ich uns einfach nochmal vor die Augen stellen, die wir hier haben. Ja. Eigenverantwortung als Beauftragte in dieser Welt, als Botschafter an Christi Stadt, wie es der Paulus an einer Stelle sagt im Korintherbrief. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ja. Und Botschafter weiß sehr wohl, also wenn du an einem Land bist, also man versucht ja immer so als Land wie Deutschland auch einen Botschafter zu entsenden, auch in Länder, die nicht so einfach sind. Man versucht im Iran eine Botschaft zu haben, im Irak. In den USA ist es einfach, gleiche Kultur. Ja. Gleiche Kultur, das geht. Schleicht in Österreich eine Botschaft dazu haben, gleich, ja. Aber geh mal in andere Kulturen, wo vielleicht auch nicht so einfach ist. Ja. Diktatoren vielleicht auch sind. Aber dieser Botschafter ist dazu da, dass er Deutschland repräsentiert. Weißt. Und in diese Botschaft können auch Menschen fliehen. Ja. Das Hoheitsgebiet. Haben wir neulich erst gelernt. Ja. Da ging es um diese Datenschutzverordnung, dass zum Beispiel chinesisches Hoheitsgebiet gibt es in Frankfurt und in München. Da ist die chinesische Botschaft. Ja. Und so ist es deutsches Hoheitsgebiet. Die Botschaft darf von Irak nicht einfach platt gemacht werden. Das ist deutsches Land. Ja. Da, deutsches Hoheitsgebiet. Und so ist überall, wo wir uns in dieser Welt bewegen, Hoheitsgebiet von Gott. Also mir gefällt das. Hoheitsgebiet von Gott. Da, wo ich bin, ist Hoheitsgebiet von Gott. Ich bin als Botschafter hier in dieser Welt unterwegs. Auf seinem Hoheitsgebiet. Und das kann niemand überwinden. Erinnert ihr euch, was in Matthäus 16 steht, wo die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das ist genau dieser Punkt. Hoheitsgebiet von Gott. Keine Chance. Der Teufel hat da keine Chance. Da hat die Welt keine Chance, euch platt zu machen. Vielleicht, ja, körperlich, ja. Hat ja der Herr Jesus gesagt, körperlich, ja. Menschen können zu Tode kommen. Aber die Seele und der Geist, keine Macht darüber. Wir sind seine Botschafter hier in dieser feindlichen Welt. Wir sind hier auf Hoheitsgebiet Gottes. Und jetzt wünscht sich Gott, dass wir aktiv werden als seine Botschafter. Also rausgehen, erzählen, was für wunderbare Rettung er bereithält, was für erfülltes Leben er bereithält. Und dann werden all die anderen Dinge, die in unserem Leben sind, die wie so Quarzsand zuerst mal unser Lebensgefäß füllen wollen, die treten erst mal zurück. Gell? Und du fängst an, die wirklich wichtigen Steine aufzubauen in deinem Leben. Und dann können die kleinen Dinge dazukommen. Das ist kein Problem, weißt du. Als Christ hast du genauso, kannst du ein Hobby haben und was weiß ich. Gell? Aber das hat seinen Platz. Es hat seinen Platz in diesem ganz wichtigen Dingen, dass Gott in deinem Leben derjenige sein will, der dein Leben trägt und führt. Amen.